Da ist er wieder, 2 aus 11, der Tiefgaragentalk, ein Podcast von Jens und Frank, in dem wir über klassische Automobile, Youngtimer und Sportwagen quatschen. Das Ganze aufgezeichnet in der Garage 11 in Hamburg bei erfrischenden 18 Grad. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Jens, weiter geht's hier mit dem Podcast. Wir sind wieder am Start, wir sind
Mann,
froh.
Mann, schon wieder eine Woche rum?
Schon wieder eine Woche rum. Du hast hier, glaube ich, die Klimaanlage an, denn es ist der einzig kühle Ort in Hamburg.
Klimaanlage ist hier by nature. In der Garage wird es, also ich glaube, am wärmsten ist 17 oder 18 Grad. Und das ist ganz krass. Du sitzt hier und arbeitest hier irgendwie den ganzen Vormittag und schreibst dich das und machst auch so. Und denkst, boah, ist aber kühl, dann ziehst du schon eine Weste über. Die Leute kommen von draußen rein, komplett nass geschwitzt, du stehst hier mit der Weste so. Und dann, wenn Feierabend ist sozusagen, wenn ich gehe, mache ich die Tür zu. Und dann stand, was weiß ich, mein Volvo S90 den ganzen Tag in der Sonne, hat irgendwie 100 Grad. Aber da ich so durchgefroren bin, setze ich mich da rein. Und erst so ab Dammtor, also so nach 7 Kilometern, habe ich das Gefühl, ach, ist doch ein bisschen warm in dem Auto. Ja.
Dann kannst du dann deine Sitzbelüftung anmachen.
Nee, Sitzheizung mache ich immer an, zusätzlich noch.
Ja, auch.
Bei 30 Grad aus dem Auto. Also hier ist es tatsächlich angenehm
frisch. Mega, mega super angenehm, ja. Als ich das erste Mal bei dir war, habe ich gedacht, okay, eine Jacke anbehalten kann man schon mal machen. Aber jetzt ist es natürlich extremst angenehm.
Hier ist angenehm und vor allen Dingen auch die Autos kriegen in der Temperatur keine Falten. Es bleibt frischer als noch.
Richtig. Ist wie bei den Menschen, ne? Klar,
hast ist recht. Richtig.
Hast du recht, ja. Und ich, außerdem bin ich aus meinem heißen Ofen hier ausgestiegen, Viertelstunde hierher gefahren und
ist man schon durchgeschwitzt. Ich habe da vorhin so kurz reingeguckt, als wenn du so einen Ofen aufmachst, die Pizza raus oder so, boah, kommt so ein Schwall heiße Luft raus.
Ja.
Das ist echt, also, ja, wie sagt man das? Oldtimer fahren ist auch Arbeit.
Ja, allerdings. Ja. Allerdings. Ich finde, das muss tatsächlich auch sein. Also wenn man das nicht hat oder wenn man das Gefühl hat, man fährt, würde ein modernes Auto fahren, geht, glaube ich, ein Teil des Flairs auch vorbei. Ich glaube, das machen viele genau aus dem Grund.
Ja, man will ja, also man macht das ja aus dem Grund. Also Beweggrund, finde ich, ist immer, man kauft sich ein Auto, um ein bestimmtes Fahrgefühl oder eine bestimmte Situation immer wieder zu erleben. Und dann in deinem Fall ist das jetzt halt das Fahrgefühl, so war das halt 1969, wenn man mit einem 550 PS Mustang durch die Gegend rollt. Weil der hat ja die Hitze, die der da vorne allein produziert, die muss ja irgendwo hin. Also ab in den Innenraum damit.
Ja, es ist mir sowieso immer ein Rätsel, wie die das in den Staaten geschafft haben, bei den hohen Temperaturen, die Autos dann eben einigermaßen im Zaum zu halten, was die Motortemperaturen angeht. Wir hatten ja nicht die Technik mit elektrischen Lüftern und großen Kühlern.
Die haben doch Fahrenheit, ist doch nicht so hoch. Andere ist höher.
Ja, okay, wenn sich die Einheit wechselt, ist das Problem weg. Okay,
weg, genau.
Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, aber du hast, vielleicht um da nochmal auf einzugehen, mit diesem Fahrgefühl, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein Vater damals aus Amerika einen Cadillac eingeführt hat vor etwas über 20 Jahren. Ein Auto aus Ende der 70er und der ganze Kofferraum war voll mit 8-Track-Bändern aus der Zeit und hat das 8-Track-Radio da drin. Für diejenigen unter euch, die das nicht kennen, guckt euch das mal an. Das sind so große, dicke Kassetten, auf denen irgendwie 4 Spuren drauf sind, wenn ich mich nicht irre, und da dann immer so mehr oder weniger 4 Lieder. Und das waren dann eben auch so Sachen von Kiss über Neil Diamond, richtig super. Und da sind viele Ohrwürmer dabei gewesen, die ich dann natürlich immer wieder gehört habe, weil in dem Radio, das Radio funktionierte nicht, aber 8-Track funktionierte und was anderes einbauen war sowieso nicht, weil man will ja auch das Feeling aufgreifen. Ist halt so ein Straßenkreuzer, Cadillac DeVille Coupé in weiß, weißes Leder. Und das passte dann einfach da drin, Neil Diamond zu hören und durch die Gegend zu rollen. Und man will das nachher auch gar nicht mehr anders. Das gehört halt dazu.
Ja.
Naja, schon eine feine Sache.
Ja, und so kauft man sich immer so eine Art Lebensgefühl, oder? Ne? Vielleicht kauft man deshalb auch einen Porsche oder Mercedes SL, weil man einmal will man wie sich wie ein Zahnarzt fühlen.
Ja, ist ein kleiner, feiner Unterschied. Nicht wie beim Zahnarzt.
Nee.
Ja, ja, stimmt schon. Ich glaube, das hängt dann. Wir sind ja irgendwie alle Kinder der 80er, was das Thema angeht.
Mit dem Fahrgefühl und wieder und bla bla, ja. So, ne? Gibt es eigentlich ein Auto, was du mal verkauft hast, was du gern wieder hättest?
Ja, also ich mein allererstes Auto hätte ich eigentlich ganz gerne wieder. Jetzt mal gucken. Also es war ein, im Fahrzeugbrief stand als Marke Toyo Kogyo.
Ein was?
Ein Toyo Kogio.
Also das war Mazda.
Genau. Ah, ja. Mazda, und es war ein, okay, jetzt wird es noch schwieriger, wenn ich sage, es ist ein BD1. Das, glaube ich, kannst du nur raten. Das war ein 84er 323 GT, Sondermodell Scorpion. Nun bin ich das auch noch als Sternzeichen, das war aber purer Zufall. Das war so ziemlich das einzige Auto, was in dem Moment zu kriegen war für 1000 Euro, was irgendwie Spaß machte und greifbar war. Ne, 1000 Mark. Da habe ich Euro gesagt, ne? Mark waren es damals.
Ach, so alt bist du schon. Du kennst die D-Mark noch.
Na klar.
Krass.
Na klar, ja.
Und damals, gut, und den hättest du gern wieder, ein Mazda 323 GT. Ach,
ja, den hätte ich deshalb gern wieder, weil ich immer mal wieder geguckt habe und also ein 323 aus den 80ern zu bekommen, ist schon schwierig genug. Ein GT und dann noch ein Sondermodell Scorpion ist fast unmöglich. Und daran merkt man eben, dass eben viele dieser ja, damaligen Alltagsfahrzeuge, und das Auto war damals natürlich auch schon irgendwie ziemlich auf, es gab ja so immer die Faustformel, das werden auch noch viele von euch kennen. Ich glaube, beim letzten Mal schon ganz leise mal gemurmelt beim Podcast. 100 Euro pro Monat TÜV. 100 Mark pro Monat TÜV. So ungefähr war's. Und nee, das Auto war eigentlich super. Fuhr klasse, war zuverlässig, war 88 PS Doppelvergaser, 850 Kilo. Hatte irgendwie so ganz hübsche Sitze und so drin, war Silber. Und der hat einfach Spaß gemacht. Und es sind natürlich Erinnerungen. Und weil man weiß, dass sowas rar ist, ja. Welches Auto wär's denn bei dir? Du hast doch bestimmt auch sowas.
Boah, ich hatte so viele Autos. Aber es gibt ein Auto, was mir am meisten nachhängt, ist eigentlich mein weißer 500 SEC Mercedes gewesen. Ein 500 SEC im kompletten AMG-Outfit, alles weiß, also jeder Chrom, alles war weiß. Und innen drin war der in so einem bordeauxfarbenen Leder.
Das hieß aber sogar auch, Leder-Bordeaux, wenn ich mich nicht irre, ne?
Ja, nee, das gab es
nicht. Mittelrot auch nicht?
Nee, das gab es gar nicht von Mercedes, sondern das war eine AMG-Sonderfarbe komplett.
Okay.
Inklusive Teppiche, auch Teppichraum, Teppich im Kofferraum auch, in der Farbe mit dem Leder eingekedert und so weiter. Alles Sonderbestellung. Der hatte Vollleder, also inklusive Dachhimmel, auch alles beledert nach unten. Die Sitzschiene sogar, wo der Sitz drin lief, alles war beledert. Alles mit bordeauxfarbenem Leder. Und dann mit so einem dünnen weißen Piping. Und dann hat er Wurzelholz gehabt. Und hier, mein Freund Jens hat mal gesagt, wenn man da drin sitzt, da fehlt nur noch ein kleines Feuer. Ist wie in so einem Kaminzimmer, wenn man da drin, so einem Herrenzimmer, wenn man da drin sitzt, sich gegenfährt. Er war total geil. Und den habe ich mal verkauft. Klar, man verdient ja auch Geld an seinen Autos, wunderbar. Aber den hätte ich gern wieder. Ich weiß, wo er ist, weil irgendwann hat mich mal auf Facebook einer angeschrieben, da habe ich die Armaturen gepostet. Und zwar, wie ich den gekauft habe, ich hatte ihn aus erster Hand, stand in Bielefeld mit eckigen Reifen. Der Erstbesitzer war verstorben. Und der Klassiker hinten noch waren noch gelbe Tennisbälle im Kofferraum, die rumflogen. Total geil. War ewig inseriert für relativ viel Geld. Und dann wurde er immer billiger und irgendwann stand da dran 9.900 Euro. Und da habe ich gesagt, pass auf, 9.9. Ich gucke mir die Bilder nochmal an. Orangene Blinker sind noch dran. Das scheint irgendwie alles original zu sein. Heute fahre ich nach Bielefeld. Dann habe ich den für 9,9 mitgenommen, den Wagen. Reifen Asbach-Uhr, ich bin mit 70, 80 über die Autobahn. War froh, dass ich irgendwann in Hamburg angekommen bin. Er hatte auch richtig Wartungsstau gehabt. Auch die Einspritzanlage hat rumgesponnen und so weiter.
Standard. Nur Felgen noch, die Originalen, also die AMG Penta 5 Speichen? Oder
was? Ja, AMG Penta 5 Speichen und auch original, was viele gar nicht wissen, wenn AMG die lackiert hat, sozusagen ab Werk, dann waren die komplett lackiert und der silberne Rand war wieder rauskopiert. Das heißt, dass das Horn von hinten, was oben am Reifen liegt, immer in Wagenfarbe war. Und daran kannst du meistens erkennen, dass es noch die originale AMG-Felge, also auch nie aufgearbeitet. Das war alles, stimmte alles in dem Auto. Und der hatte dunkelrote Ziffernblätter von ABC exklusiv. Das war auch so ein geiler Tuner früher.
Wow.
Und da habe ich gesagt, das finde ich ein bisschen doof. Und dann habe ich lange gesucht, weiße AMG-Ziffernblätter gefunden. Und die hat mir dann hier Firma Aus, Bernd Aus, super Mercedes-Werkstatt übrigens, kleiner Tipp nebenbei hier in Hamburg, der hat mir die eingebaut damals. Dann habe ich mal ein Bild gepostet von den Armaturen. Und dann schrieb mir einer aus Norwegen unter den Post, das sieht ja aus wie in meinem Auto. Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, wenn er jetzt meins hätte, dann ist das auch so. Tatsächlich ist es so, der Wagen ist heute in Trondheim, ganz im Norden. Der postet immer was auf Instagram mit dem Auto, der gibt noch nicht wieder her. Ich glaube, der hat noch 2, 3 Mercedes. Irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er ihn wieder verkaufen will. Boah, nö, wollte er nicht. Und da muss man halt mal am Ball bleiben. Also den würde ich auch zurückkaufen. Es war ein Fehler, dieses Auto, also das ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Ein bisschen, wie soll man sagen, der hat natürlich, wenn er auf die Straße kommt, eine gewisse Ausstrahlung gehabt. Ne, in diesem AMG. Ich hatte HHH 2000 war mein Nummernschild.
Oh nein, nein. Ja. Also, okay, das ist ja eine Reminiszenz an das Kennzeichen von Kalle Schwensen.
HHK 2000.
Ganz genau.
Es gab mal einen schönen Bericht, der Wolfgang Blaubart hat mal einen Bericht geschrieben über den Wagen, war mal in der Markt über, ich glaube, 6 Seiten oder so, richtig fett. Und da gab es das Aufmacherbild, wo ich über den Kiez rolle, schön, wie es so verschwimmt, und dann HHH 2000, ne? Das war ein richtig geiles Auto. Eigentlich hat das super zu mir gepasst. Das war eigentlich mein Auto.
Ja, aber weiß ich heute. Man würde sagen prollig, wobei heutzutage, ja, und das hat sich ja jetzt ein bisschen entwickelt, gerade in den letzten 10 Jahren. Im Grunde war ja Tuning bei Youngtimern eine Zeit lang verpönt. Heute, weil es ja damals einfach zeitgenössisch und auch völlig normal war, sind diese Autos super gesucht, extrem gesucht und alle Teile teuer. Also jedes einzelne AMG-Teil, jede Spoilerlippe, jede Stoßstange kostet ein Heidengeld, weil es ist eben nicht reproduzierbar in der Form, eben, dass es original ist. Und es war eben auch damals sehr, sehr selten, weil es furchtbar viel Geld gekostet hat,
so ein Auto. Der Blaube hatte das sehr schön recherchiert bei AMG. Die Innenausstattung von dem AMG, die ich hatte. Nur die Innenausstattung hat extra 40.000 D-Mark gekostet.
Ja.
Also für das Geld, für 40.000 D-Mark, konntest du dir einen Jahreswagen 911er kaufen, SC. Wagen hat insgesamt gekostet mehr wie ein Ferrari 308 neu. Der war aber nicht der Motor getuned, sondern der hat auch keinen lauten Auspuff gehabt. Das war original. Der war halt nur Optik komplett AMG und innen drin einmal volle Hütte, einmal bitte alles Leder. Ne?
Ja, das ist ein geiles Auto. Das ist nicht wie heute, ne? Wo man irgendwie 3 Knöpfe drückt und dann hat der Mercedes jemand bestellt, AMG-Styling. Das war damals Manufakturarbeit. Ich kenne das selber noch. AMG hat ja jetzt mittlerweile sehr moderne neue Räumlichkeiten. Früher war das ein Laden, der aus allen Nähten geplatzt ist, über die Jahre immer größer wurde. Und die haben in so einem, ich nenne das jetzt mal Keller, das war auch so eine Tiefgarage im Grunde, waren dann dort, da standen die Nähmaschinen und da haben die wirklich alles selber gemacht an diesem Auto. Unheimlich viel natürlich, das war ja in Deutschland wirklich sehr, sehr selten. Diese Fahrzeuge gingen ja meistens irgendwo in den Nahen Osten oder in die USA oder eben auch Japan. Und in Deutschland sind diese Autos relativ selten aufgetaucht. Und das ist wirklich eine Klasse für sich gewesen. Denn so ein Auto in freier Wildbahn, so ein Auto hat in der Regel hattest du einen Preis, also er hat mehr als das Doppelte gekostet von dem normalen Modell.
Ja, der hat über 100.000 Mark gekostet damals. Also vollkommen krank alles. Ja, allein die Lederausstattung so teuer wie so ein Porsche 911 Jahreswagen.
Ja, Wahnsinn.
Und so, ne?
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da gab es so einen Vergleich. Ich meine, der Gesamtpreis von dem Wagen, dafür hättest du dir, waren es nicht sogar 2 Ferrari 308 kaufen können? Irgendwie sowas ganz Krankes war das.
Ja, man kann das ja immer ganz gut dann herleiten, ja, wenn man die Preise dann
also sieht. Also das, ein bisschen prollig, ja, weiß ich, aber das ist mein Auto gewesen. Und das, da hängt ja auch, ihr seht ihr jetzt nicht, ein Spiegel. Mit ihr so ein fieser Spiegel, den man in den 80er Jahren an der Wand hatte. Und der ist genau so. Mercedes AMG steht da drüber. Und genau so war das Auto. Genau
sieht so. Ein bisschen aus wie ein Spiegel mit Window Color drauf. Aber die waren damals tatsächlich ja so. Irgendwie in unseren Zimmern hatten wir die hängen. Ne?
Ja, auch mit so Flamingo, Miami West Style. Ne?
Ja, oder eben Ferrari da drauf oder so. Ja. Früher war es ja wirklich so, dass in jedem Kinderzimmer, wenn der Junge was auf sich gehalten hat, standen irgendwie Modelle in 1:18, ein Lamborghini und ein Ferrari. Da wollte man irgendwann mal hin.
Ja, genau. Ah, gut. Ja, cool. Ja, den hätte ich gerne wieder, den Mercedes. Und
ja, an euch da draußen, also wenn es irgendjemanden gibt, der den jetzt gerade aus Trondheim gekauft hat und vielleicht doch sagt, nee, der ist mir zu prollig hier auf den Straßen, dann Attacke. Ja, und wenn jemand einen Mazda 323 GT Sondermodell Scorpion hat, ich würde mich vielleicht mit mir reden lassen, auch wenn er nicht silber ist, aber dann wäre das mit Sicherheit für mich auch wieder der Schnapp, weil ja, die Erinnerung.
Ich muss das nachher erstmal googeln, ich kann mir gar nichts darunter vorstellen.
Nee, ist auch.
Oder dem Skorpion kann ich mir gar nichts vorstellen. War da so ein Skorpion drauf, da auch wie so ein Arbeitsskorpion oder was?
Das war tatsächlich so ein. Der hatte einerseits so ein besonderes Sitzmuster, schwarz, weiß, rot. Das war ganz. Ja, kann man sich ja gut vorstellen, dass es gut aussehen könnte mit den Farben. Und der hatte eben so einen Schriftzug an der Seite, stand halt Skorpion drauf und dann mit. War da ein Skorpion drauf? Ich glaube ja. Also. irgendein Schriftzug fehlte auch hinten, war halt auch nicht mehr ganz frisch, das Auto. Und als ich damit durch war, ich habe ihm dann irgendwann den Rest gegeben, indem ich dann jemanden, der ausgeparkt hat, aus einer Einfahrt seitlich in die Seite gefahren bin. Am Ende zum Glück keine Schuld bekommen habe, weil derjenige muss ja gucken, ob ich komme. Ich war aber auch nicht ganz langsam unterwegs, voll besetzt, zu viert, nass, bremsen, Bremsspur, bumm. Ja, und dann war das mit dem Mazda 323. Dann musste was Neues her. Habe ich dann aber auch ein Jahr gefahren, war dann okay.
Ja.
Ja, dann ging das weiter. Ja, was wir beim letzten Mal nicht gemacht haben oder diesmal mal machen können, wir können jetzt eigentlich mal eine Karte ziehen und dann gucken wir mal, welches Auto da rauskommt und dann reden wir mal über das Auto, mal gucken, was dir dazu einfällt.
Also für die Zuhörer, wir haben ein Quartettspiel. Ich ziehe eine Karte, hinten drauf dem Quartett steht Platnik. Ich drehe um, ach du Scheiße.
Oh nein, sag mal.
Suzuki Samurai.
Ja, das, ja oh Moment, ja, das ja, hier ja, so, ja, das sind diese kleinen Geländewagen gewesen. Ne?
Das ist hier, hieß ja bei uns nicht LJ 410 und 413, ich glaube,
das war der die Bezeichnung und der Vorgänger davon.
Ach so, Samurai ist Facelift.
Samurai waren doch, glaube ich, die dann hier auch so ein planes Verdeck hatten und so
nee, für die Hausfrauen. Auf dem Bild ist das ein Kasten.
Ja, sag mal.
Ja.
Stimmt, das ist ein geschlossener, ja. In Deutschland haben wir die, glaube ich, meistens gesehen mit so einem Verdeck. Suzuki Samurai.
Ja, was soll ich denn dazu sagen? Dazu fällt mir eine Geschichte ein. Ich muss ja immer an den LJ80 denken.
Mhm.
Und ich war ja früher im Internat in Darmstadt. Und wie ich Abi gemacht habe, ein Freund von mir, der Klaus Schmidt-Ocker, der hatte einen grünen LJ80. Und damit haben wir ganz viele verbotene Sachen gemacht. Da sind wir im Wald rumgefahren. Der Förster hinter uns hergerannt und geschimpft. Zwischen Darmstadt, Eberstadt und da auch in die Wälder und sind einfach im Wald rumgeheizt, so bis nichts mehr ging, bis man nicht mehr vorwärts kam.
Ihr musstet den ja auch nehmen, weil, wie wir ja gelernt haben, der Kadett war dann ja wahrscheinlich schon hin. Ne?
Ach so, ja, der Kadett war hin, das ist richtig. Der war Geschichte. Und dieser LJ80, der war dunkelgrün und hatte so weiße Sportstahlfelgen, weißt du, die so ein bisschen breiter waren. Und Klaus, mit dem LJ80 durch die Gegend gefahren. Ich kann mich erinnern an eine Fahrt im Winter, der hatte eine so gut wie nicht funktionierende Heizung, war echt scheiße kalt in dem Auto, mit diesem planen Verdeck. Und der Klaus hat irgendwann mal einen Unfall damit gebaut. Ich habe noch ein Papierbild, wie Klaus hat dann viel selbst versucht zu reparieren. Und der Vater, die haben schon im Hang gewohnt und hatten dann so einen riesen Carport. Und da gibt es noch so ein Papierbild, wie Klaus an dem Auto da irgendwie das wieder zusammenmontiert, nachdem Teile lackiert und gerichtet worden sind. Und die Mutter von Klaus, die hatte einen eibengrünen 190e, also ein tiefes Dunkelgrün.
Ja, ich weiß, kenne
ich. Und der Vater hatte damals einen Porsche 911 SC von Ruf, also ein Rufmotor. Mhm. Und dann war der Carrera 3.0 RS breit und hatte auch so einen Flügel. Und der hatte ein B-Netz-Telefon da drin. Der hatte also irgendwie so eine 10 Meter lange Antenne hinten am Kotflügel und vorne im Kofferraum war alles nur noch Sendestation von dem Wagen. Und das ist einer der Porsche, die mich, habe ich auch noch Bilder von, so Papierbilder von damals, der hat mich sehr beeindruckt von der Form. Ich bin ein großer, also für mich ist ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, RS3.0 ist ja mein Auto.
Mhm.
Ja, hier Reinhard May, ne? War ja schon mal unser Thema. RS3.0 ist das schönste G-Modell überhaupt von allen, also unerreichbar, also kann man gar nicht bezahlen, so ein Auto, ich nicht. Spiele jetzt mal dieses Wochenende wieder Lotto, mal gucken, oder Glücksspirale, vielleicht geht dann noch was. Der sah halt aus wie ein RS3.0 und hat auch einen Rufmotor, also einen Sportmotor und so. Ja, das fällt mir jetzt alles ein, weil ich einen Samurai sehe, witzig, ne? Jetzt bin ich schon wieder bei Porsche.
Ja,
aber es ging ja über den LJ80 und jetzt mal wieder zurückgespult. Sonst habe ich dazu gar keinen Bezug zu den Autos. Ich würde tatsächlich, wenn ich mal einen im richtig geilen Originalzustand sehen würde, ich würde den auch handeln. Das ist ein cooles Ding. Aber gibt es nicht. Alles runtergerockt.
Ist tatsächlich, ja. Die sind
für einen Nullinger, weißt du, gab es für 500 Euro.
Genau.
Wie hast du schon so schön gesagt, 50 Euro pro Monat TÜV in dem Fall.
Ja.
Standen die hinten am Verkehrsamt hinter dem Gitter und haben darauf gewartet, dass sich jemand erbarmt. Ne?
Wobei ich tatsächlich vermute, dass es für diese Fahrzeuge immer einen Markt gab nachher, weil so ein Auto ist natürlich, je nachdem, wo man ihn dann hinverkauft, da wiederum ganz interessant, weil die geländegängig waren. Die haben Allradantrieb, sind auch verhältnismäßig robust. Also von daher, eine Sache, bevor ich noch eine Karte ziehe. Ja. Bevor ich noch eine Karte ziehe. Du hast gerade von dem B-Netz-Telefon gesprochen. Ganz interessant, wenn jemand noch ein Auto hat, in dem ein B-Netz-Telefon drin ist. Es gibt mittlerweile Firmen, und das hat es lange nicht gegeben, die diese Telefone umbauen können auf neue Technik, sodass sie euch im Hintergrund die Möglichkeit geben, da eine D-Netz-Karte mit einzusetzen, und dann kann man die wieder im Auto benutzen. Was ja extrem cool ist, weil meistens haben die ein relativ großes Bedienfeld irgendwo auch vernünftig eingebaut.
Riesenhörer.
Also die Lösung dafür gibt es jetzt. Genau, ein Riesen, das war der Kult. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Hörer überhaupt in die Hand nehmen dürft im Auto. Darf aber ja, dann, ja dann einfach in die Stadt stellen, ist immer noch cool.
Ist immer noch cool. Sag mal, bevor du jetzt hier mit dem, wie heißt das Quartettspiel überhaupt? Hast du einen Titel?
Das ist so ein, also ich habe ja viele alte, aber ich habe jetzt wirklich meins genommen, das heißt Youngtimer, und wir ziehen den Suzuki Samurai. Also,
so, pass auf, jetzt ziehst du mal eine Karte, ich bin echt gespannt.
Jetzt kommt wahrscheinlich die nächste Katastrophe, aber wir gucken mal, das ist ja hier live, ne? Also definitiv kann man dazu deutlich mehr erzählen, aber es ist unheimlich nah dran.
Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist so ein Fake, oder?
Ja.
Was haben wir da? Lada Niva. Mhm. Boah, die krass. Fällt dir dazu was ein?
Naja, also Lada Niva ist ja ein Youngtimer, den man heute neu kaufen kann. Das finde ich, ist ja was Besonderes. Denn dieses Auto gibt es ja tatsächlich noch genau so.
Hey, wisst ihr, was das Beste ist? Hier oben steht Lada Niva, Karte 6A, ne? Also Regio 6. Und dann steht, pass auf, hier steht jetzt mal kurz, was noch in dieser Kategorie ist. Ein Skoda 130 Rapid, ein Tatra 613 und ein Dacia 1300. Geil, ne? Dacia 1300, was ist das? Das ist ein Renault 12 mit Plastikfront sozusagen. Aber egal, jetzt hier Thema Lada Niva.
Ja, Lada Niva fahre ich immer bei einem Händler vorbei, der bei mir in der Nähe ist, da in Tondorf. Der hat diese Dinger stehen, wie gesagt, als Neuwagen mittlerweile, was ich echt ganz cool finde, hast du bestimmt auch schon gesehen, gibt es den ja auch als Fünftürer.
Sieht so scheiße aus. Ja. Steht bei mir um die Ecke mal einer in Schwarz. Ich glaube, der ist schwarz, der sieht so scheiße aus.
Ja,
ich stimme die Proportionen gar nicht.
Neuwagen, 15.000 Euro.
Ey, ganz ernsthaft, guck, ein Freund von mir, Karl, hat sich mal einen gekauft, war ein halbes Jahr alt mit Werksgarantie. Nach 2 Monaten war es Getriebe im Eimer. Trotz Garantie nützt ja auch nichts. Ey, das Ding ist sowas von mies, das ist eine zusammengehauene Hurenschleuder. Das ist unglaublich, der war. Das hat ja auch einen Grund, der kostet umgerechnet, wenn die Rubel, der kostet in Russland irgendwie 5.000 Euro ab Werk. Der ist auch nicht mehr wert.
Das
Auto ist null nachhaltig. Das ist alles vom Billigsten und alles in wahrscheinlich irgendwie im Wodka-Wahn zusammengehauen.
Ja, vor allem ist das nicht verrückt? Ich meine, jetzt ist das nicht verrückt. Die Chinesen haben ja innerhalb von wenigen Jahrzehnten auch gelernt, Autos zu bauen. Mal ganz vorsichtig. Die Koreaner und so weiter und so fort. Aber die Russen?
Nee.
Es gibt. Nee, die Russen haben es wirklich nicht. Die haben Lizenzbauten gehabt. Ganz viele Lizenzbauten.
Ja, Lada gehört ja jetzt Renault, oder nicht? Hat nicht Renault die ganze Scheiße gekauft? Ja, ich glaube ja.
Weiß ich tatsächlich nicht. Haben die das tatsächlich? Was wollen die damit?
Weiß ich nicht, es war immer Fiat.
Das war mal Fiat, ja.
Was wollen die damit? Das ist ganz einfach. Die wollen diese ganzen, Dacia ist ja auch Renault, ne?
Klar, die wollen
die ganzen Dacias auf den Markt hauen und da ihre alten Renault Clio Motor drin verheizen, ne? So.
Ja, ist eine Variante. Ja, wir haben hier echt, also dieses, witzigerweise, wenn du dir das Quartett angucken würdest, da sind ganz tolle Autos drin. Und wir ziehen hier irgendwie die Geländewagen.
Ja, das war's für heute, Pech gehabt.
Da fällt mir, wenn wir bei Geländewagen sind, ich habe was Tolles gesehen. Das wäre eigentlich auch echt ein Auto für die Garage 11, weil es unheimlich selten ist. Kennst du einen Transporter von Jeep mit Allradantrieb? Sagt dir das was?
Von Jeep ein Transporter mit Allradantrieb? Mhm. Aus welchem Baujahr denn?
Der wurde gebaut von Mitte der 50er bis in die 70er rein.
Ach, hier mit wie so ein Frontlenker, ne? Nein, hier ist ein Land Rover. Nee, kenne ich nicht.
Mhm. Ich habe das auch.
Wenn du das raussuchst, lese ich ihn noch mal kurz vor.
Lies mal.
In der Suzuki Samurai Kategorie sind noch der Mazda MX-5, ein Toyota MR2 und ein Honda Prelude.
Wir haben ja unheimlich viel damit zu tun, ne?
Kategorie Japan. Es geht wahrscheinlich um Japan.
Okay,
ach so. Japan, Young, da haben wir es anders. Russen. Wenn Tatra 613 hat, ehrlich gesagt, auch im Lada Niva nichts zu tun. Ja. Weil selbst ein 50 Jahre alter Tatra 613 ist besser wie Lada Niva.
Ist wohl so.
Tatra 613 mit V8 Heckmotor.
Boah, das ist ein Wahnsinnsding, ja, mit diesem riesen Lüfter da drauf.
Kranke Nummer.
Ja, cooles Teil. Cooles Teil. Aber dem Auto habe ich wirklich an dich gedacht. Das ist ein Jeep SV430. Aus 1953, sieht gar nicht so alt aus, wenn man ihn sieht. Das ist ein Bus, der komplette Allradtechnik hat. Und die Basis darauf, der hat irgendwie einen Perkins 3,2 Liter Dieselmotor. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Industriemotor. Die Basis davon ist natürlich amerikanisch Jeep. Aber gebaut wurden die Autos in Spanien zum größten Teil. Das Auto hier ist auch in Spanien. Aber ist ja halt ein absoluter Exot, ne? Und ist offensichtlich ein geländegängiger, kleiner Bus von der Größe eines VW-Bus, der dann eben entsprechend vorne Kabine, hinten eine Sitzbank, relativ spartanisch, aber irgendwie gar nicht so uncool, ne? Nö. Aber auch ein Auto, was du noch nie gesehen hast, ne?
Ne, ist mir nicht...
mir nee, auch.
Habe ich nicht im Kopf.
Mir auch nicht. Und ich meine, ich gucke ja immer
mal. Es gibt so viele Autos, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich mir denke, wenn ich sie dann sehe... Es wäre auch egal gewesen, wenn ich sie nicht weiterhin gesehen hätte. Also mir hätte nichts gefehlt.
Ja, ich hab immer... Ja, danke, das habt ihr verstanden, ne? Ich habe immer nur Respekt davor, das Auto ist Baujahr 1953. Es ist ein Bus mit Allradantrieb.
Punkt.
Naja. Ja, was hast du sonst hier? Schönes Neues in der Garage 11. Ich meine, ich sehe hier einen 107er.
Ach, ja, genau, du, das ist ganz witzig. Vorhin haben mir zwei Jungs aus Potsdam einen 107er gebracht, einen 420 SL. Seltenst gebautste Modell der 107er-Reihe. Ich glaube, 2400 Stück, irgendwie sowas. Mhm. In Anthrazitleder, Champignon, deutsches Auto, Scheckheft gepflegt, größter Teil im Erstlack, Klima, Sitzheizung, Kindersitzbank. Also alles, wie man es haben will im Endeffekt. Ist nicht billig, aber günstig. Weil so toll.
Ja, ist ja ein verwaschener Markt, sage ich immer, weil so viele 107er aus Amerika hier rüberkommen, die natürlich die beste Zeit zumindest hinter sich haben in der Regel.
Diese runtergelutschten Meilenmillionäre, ja, ist auch ein Problem in der Wahrnehmung der Leute. Da heißt es dann, oh, so 107er, den kriegst du ja schon für 20.000. Ja. Das ist richtig, aber das ist halt leider nicht nachhaltig.
Nee, und wenn wir diejenigen, die ein bisschen in den Staaten waren, wissen eben auch, dass die 107er, wenn diejenigen sich dann 129er und dann vielleicht auch nochmal ein R230 danach geholt haben, die haben ihren 107er alle behalten. Sie haben ihn aber draußen neben die Garage gestellt.
Genau.
Und wenn dann da seit 25 Jahren die Sonne jeden Tag drüber zieht, von Osten bis Westen, dann sieht das Auto meistens auch entsprechend aus. Und es ist ja nicht nur der Lack, der darunter leidet, es leidet viel, viel mehr. Und so ein 107er, das wissen diejenigen, die so ein Auto haben, Teile dafür sind eben nicht billig, überhaupt nicht. Und
nee, das ist ja auch, ist ja zum Beispiel dieses Thema auch, ich habe ja letztens ein 450 SL verkauft, ein US-Modell, mit diesen riesen Stoßstangen, also alles so oldschool mit Blechradkappen, so schön, South Fork Ranch-Style. Der Umbau lohnt sich ja gar nicht mehr. Du zahlst, ich glaube, Scheinwerfer kostet einer 1.500 oder so, 3.000 das Paar jetzt. Ne? Stoßstangen kosten über 6.000 Euro. Also du bist bei 10.000 Euro Teile, da hast du noch keine Arbeitszeit, noch keine angefangen umzubauen. Und ganz ernsthaft, was soll das auch? Das Auto ist für den US-Markt gebaut worden. Es hat diesen US-Look, dann soll es auch so bleiben, fertig aus.
Ist im Übrigen, finde ich, auch immer eine Sünde, diese Autos umzubauen.
Ja.
Ich sage deshalb eine Sünde, weil mir ganz persönlich gefällt der amerikanische Style bei dem amerikanischen Auto auch gut. Aber die amerikanischen Stoßstangen sind eigentlich viel mehr wert als die deutschen. Denn die deutschen sind aus Blech und verchromt. Und die amerikanischen sind Edelstahl. Die sind eigentlich viel, viel wertiger. Ja. Und was man ja machen kann, aber das ist eigentlich Profiarbeit, also bitte nicht nachmachen. Man kann die ja einkürzen, dann sieht das ein bisschen besser aus. Man muss aber aufpassen, weil da sind wirklich Stoßdämpfer drin. Und Stoßdämpfer dann eben anzuschneiden und ähnliches, wie gesagt, ist eher was für den Profi, als für denjenigen, der da jetzt beigeht, irgendwie mit einem Bolzenschneider.
Ich war auch froh, der Kunde, der dann kam und den 450er gekauft hat, der hat gesagt, nee, er will den genauso. Der war auch noch hellelfenbein, hier Taxi Beige. Der wollte ihn genauso und hat gesagt, nee, er findet den Look cool, es ist genau sein Feeling. Du, klar, vielleicht fühlt er sich wie J.R. Ewing, wie er morgens ins Haus vor Grenz verlässt, wenn er jetzt damit fährt. Ich weiß es nicht.
Da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang, weil ich glaube, für den einen oder anderen ist der 107er eben ein 107er mit den amerikanischen Stoßstangen, weil er natürlich in unheimlich vielen amerikanischen Filmen auch genau so gezeigt wurde.
Ja. Deshalb, hart und herzlich.
Hm? Hart aber herzlich. Ja. Hast du es auch mal geguckt?
Ja.
Ich fand das wirklich super.
Ja.
Und die hatten ja einen tollen Fuhrpark, weil die hatten ja den auch einen 123er Kombi.
Stimmt.
Ja. Den hat wer gefahren?
Weiß ich nicht.
Mir fällt es gleich wieder ein, ich weiß es. Max?
Ah, Max.
Max hat ihn
der gefahren. Der Diener.
Genau. Ja. Der hat, glaube ich, den Kombi gefahren, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Manchmal auch Jennifer. Aber Jennifer war ja meistens unterwegs. Womit eigentlich? Ist er mit dem 107er gefahren? Hatte der nicht auch noch irgendwas anderes? Gute Frage, ne?
Gute Frage. Ja. Vielleicht kann uns das jemand beantworten. Einfach Frank anrufen.
Ja, genau. Also auf jeden Fall ist das ja eine
mir ist es egal.
Aber ich glaube, im Unterbewusstsein sind es tatsächlich ganz, ganz, ganz viele amerikanische Serien und Filme, die wir geguckt haben früher, die dazu führen, dass man sich für etwas interessiert.
So. Das ist richtig.
So, und das waren natürlich in Deutschland, muss man ja gestehen, was gab es in Deutschland, wo Autos zu sehen waren? Der siebte Sinn, ne?
Der siebte Sinn und ich habe so einen Redakteur von der Autobild, der postet immer von Derrick und von alten Tatorts immer so fünf Bilder, wo es dann halt auch um die Autos geht. Das ist ganz geil. Da sieht man auch einiges an alten Autos, die da eine Rolle gespielt haben.
Ja, ich finde das immer klasse, wenn man sich so alte Aufnahmen anguckt, mal aus den 70ern oder 80ern, so aus Hamburg auch, was dann
das
da so
Geilste ist. Ich habe früher immer, du konntest immer hast einen Film gesehen und du konntest anhand des Straßenbilds, konntest du ja ungefähr erkennen, von wann der Film ist. Das finde ich viel spannender.
Stimmt.
Wenn man ein Straßenbild hat, sagt so, was ist das jetzt hier, 1953, 73 oder 93? So, und dann sagst du, ja, ist doch eindeutig. Das ist 84, zweite Woche, weil nur da war, ne, so, der Wagen in der Farbe verfügbar, was weiß ich, keine Ahnung.
Da komme ich auf eine Webseitenempfehlung, die mir da einfällt. Viele oder der eine oder andere von euch wird es kennen, dass es eine International Movie Database gibt, also eine Datenbank für alle möglichen Filme. Da steht dann, wer da mitspielt und so weiter. Das gibt es schon lange, aber was es auch schon sehr, sehr lange gibt, ist die IMDCB, die International Movie Car Database. Das heißt, es gibt, das ist wirklich der Hammer, das ist eine Hammerseite. Da gibst du einen, ich sag mal, Ferrari 328 und er zeigt dir alle Filme an, bei denen ein Ferrari 328 mitspielt. Und mit Bildern, immer, immer mit Bildern. Also das ist eine unglaublich umfangreiche, tolle Seite. Und wenn ihr also irgendein Auto selber habt, gebt das mal ein, dann könnt ihr sehen, wo das überall mitspielt, mitfährt. Teilweise, und da geht es nicht irgendwie um Hauptrolle oder ähnlichem, sondern da geht es wirklich darum, ob so ein Auto zu sehen ist, teilweise nur.
Wie hieß die Seite nochmal?
International Movie Car Database. International Movie Car Database, imcdb.com. imcdb.com.
Ah, das müssen wir mal ganz kurz kontrollieren.
Ja. Du kennst ihn nicht, ne?
Nee, ich kenne ihn nicht.
Ich finde das immer so cool, wenn es so Sachen gibt, die es eigentlich echt lange gibt, bei denen ich denke, die muss er doch kennen. imcdb.com.
cdb.org. Welcome to international.org, nicht.com. Da.
Genau, die ist es. Genau, die ist es.
Ja, das ist ja krank.
Die ist auch wirklich krank. Also probier mal irgendwas aus. Probier mal wirklich so ein Innocenti
de Tomaso aus oder so. Volvo.
Guckt euch die Seite wirklich mal an. Da findet ihr auch ganz viele Bilder.
Volvo 145 Express hat in 32 Filmen mitgenommen.
Du bist gerade völlig geflasht, ne?
Ja, dass das geht. Sehr geil, ne? Hier einen französischen Spielfilm in Volvo Express in Radis Kuga. In Goldduppen, Express in Jägerrama, das ist ja geil. Mit Bild hier, ne?
Ja, geil hier. Alles dabei. Und deshalb, Jens, normalerweise derjenige, der so eine Seite betreibt, den müssten wir tatsächlich mal, und wird ja sicherlich wahrscheinlich jemand sein, der irgendwie englischsprachig ist.
Der hat gar keine Zeit für uns.
Das muss der Wahnsinn sein. Das muss der Wahnsinn sein, ja. Ja. Und die Seite gibt es wirklich schon sehr, sehr lange und ich finde die so beeindruckend, weil die funktioniert. Also guckt euch das an, habt ihr was, wo ihr jetzt die nächsten Stunden verbringen könnt.
Das sage ich dir, aber hier zieht ja auch ein Gewitter auf in Hamburg. Naja, ist ja schlechtes Wetter, da kann man ja dann...
Ne? Genau, da kann man dann was machen. Wo du das gerade sagst,
ich weiß gar nicht, ich gucke hier parallel. Ne? Das sind so die Beweggründe, das hatten wir auch schon mal. Ich hatte ja diesen Mercedes-Sinn auf Instagram gepostet vorhin.
Ja.
Und es schreibt hier einer unten drunter als Kommentar, wunderbares Fahrzeug, gleiche Farbe und Ausstattung, habe ich 1986 geheiratet. Hat er jetzt das Auto geheiratet oder drin geheiratet? Gleiche Farbe und Ausstattung habe ich geheiratet. Er hat das Auto geheiratet. Das ist ja auch krank, oder?
Ja.
Welches Standesamt kommst du mit dem Auto rein?
Wahrscheinlich.
Drive-in.
Ja, wobei ich meine, heutzutage geht ja irgendwie alles. Warum soll man nicht sein Auto heiraten können, ne?
Nee, ist richtig, aber das ist ja krass. Ne? Vielleicht ist das ja der Erstbesitzer, wenn er in der Farbe und er auch schon da drin geheiratet hat. Das werde ich gleich mal rausfinden.
Siehst du wohl?
Ja, aber das sind ja die Beweggründe. Da habe ich drin geheiratet und deshalb will ich jetzt ein Auto haben. Ja, wieder. Und das Gefühl, das Problem ist nur, ist die Frau auch noch so frisch? Also kann ich das Gefühl komplett neu wieder?
Ja, das wird meistens. Mir fallen da auf Schlag auch 2-3 indiskrete Fragen ein, die du da jetzt antworten könntest. Das lassen wir mal außen vor.
Ja, okay, komm, ist unfair.
Aber von der Webseite mal weg, das richtige Leben findet draußen statt. Was ich gesehen habe, ich glaube, die Tankstelle in Brandshof hat ja wieder geöffnet. Und das Wetter ist gut und wenn ich das richtig sehe, ist es da richtig voll.
Ach Gott, der Alex, ne? Der Betreiber.
Ja.
Der hat ja letzte Woche ist ja sein Opel über den Jordan gegangen sozusagen.
Ups, ne? Wieso?
Oh, richtig hart, ja. Der ist.
Ach, war das sein Opel, der den Unfall hatte?
Der Mopo, ja, ja. Ey, das, pass auf.
Jetzt, ja klar. Jetzt
wird's ganz, ja. Das war eine wirre Geschichte. Sein Opel, also der ist Feierabendverkehr, Lombardsbrücke hier in Hamburg, ne?
Genau.
Paff, brennt ihn so ein MX-5 ins Heck und schiebt ihn vorne auf den Mercedes drauf. Der Opel ist krumm wie eine Banane und lässt sich wahrscheinlich auch nicht mehr reparieren. Mhm. Der ist ja original unrestauriert gewesen, ne? Der Unterboden allein, der war ja eisgestrahlt, hat er letztens erst machen lassen. Alex war auch im Krankenhaus, zum Glück geht es ihm gut, ist nicht schlimm, ist nichts Schlimmes passiert.
Oh, Alex,
ist aber auch, ja, ist auch, ich sag dir, das ist heftig, wenn du nichts an dem Auto sitzt, ohne Kopfstützen, ohne Sicherheitsgurt, von hinten brett ihr ein Auto rein.
Klar.
Alex war auf dem Weg zur Zulassungsstelle und hatte von mir Fahrzeugpapiere und Nummernschilder im Auto liegen. Während des Unfalls. Auto, Mini musste abgemeldet werden, weil ich habe da einen französischen Interessent für gehabt und der hat durchblicken lassen, dass er ihn durchaus mitnehmen will, den Wagen, und mit dem Hänger kommen. Und ich sage, okay, ich melde ihn schon mal ab, auch wenn du ihn nicht nimmst, ist er abgemeldet. Mhm. Tja, so, Franzose ist im Anmarsch, Nummernschilder, ja, und Fahrzeugpapiere landen wo? In der Notaufnahme des Krankenhauses.
Ach du Scheiße.
Aber der Schein war weg. So, jetzt versuchen wir das Auto abzumelden. Alter, was ein Ritt. Die Besitzerin, ey, die unglaublich, eine super patente Frau, in welchem Affenzahn, die eine Bestätigung geschrieben hat, dass der Schein verloren gegangen ist und das abgegeben hat, innerhalb von Sekunden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist super, wo man so schnell wie das ging. Aber das war ein Ritt durch die Instanzen. Also ich war auch betroffen von diesem Unfall in irgendeiner. Also schräg, ne, wie das mal alles zusammenhängt. Ne?
Ja, das ist tatsächlich schräg, weil ich habe die Anzeige gelesen und habe das gesehen. Und habe mich halt gewundert und dachte, Mensch, das ist ja super ärgerlich, so ein altes Auto. Und in der Regel ist es eben so, dass das Wiederherrichten meistens dann auch nicht mehr so sinnvoll ist, weil vorher war er unberührt, danach ist es halt definitiv nicht mehr.
Ja, das sagt das auch, das, was Alex sagte, aber nicht, es geht hierbei leider nicht nur um sinnvoll, sondern überhaupt machbar.
Mm, ja,
also
ja,
Blechtrommel, ja. Olli hat gesagt, oh, ne, also da hat schon so richtig einen auf den Rahmen gekriegt. Und dann
Ja, das ist eben nicht so wie bei einem modernen Auto, wo man sagt, okay, komm, dann kommt halt der Nächste. Das ist halt das Ärgerliche. Also ein Unfall mit einem Klassiker ist eigentlich immer Theater. Und von daher, ja, tut mir das doppelt leid. Wusste ich nicht, dass er das war, aber klar, ja. Der hat den,
ja. Ja, Corona, Oldtimer-Tankstelle ist jetzt auch zu Corona-Zeiten dann voll und ist ja auch super, die Abstände werden ja eingehalten, wenn jeder in seinem Auto sitzen bleibt. nicht aussteigen.
Genau.
Na, dann sind wir 1,50 Gewehr.
Ja, man hat das, also ich habe dann Bilderstrecken gesehen und da war mir klar, die Tankstelle war offensichtlich dann auch die letzten Tage, wenn das Wetter gut war, komplett voll. Und
ja, die Leute wollen ja
die auch Leute haben Lust, die, genau. Ja. Die Leute haben unheimlich viel Lust.
Wollen mit ihren alten Autos fahren, wollen was erleben. Ne?
Ja.
Auch da, die TÜV-Station bricht auseinander, die ganzen Leute kommen wieder. Und ich finde es schön. Die Szene ist halt lebhaft und sie ist immer noch lebhaft. Selbst in den Anführungszeichen, ist ein bisschen schwere Zeiten jetzt, schräge Zeiten. Oder überleg mal, da liest du irgendwie ja hier Karstadt so und so viel machen zu. Oder hier kommst du demnächst in die Mönckebergstraße, ja. Kommst oben aus dem Bahnhof raus und da gibt es dieses Riesen, hier in Hamburg, dieses Riesen Karstadt-Spiel im Sporthaus zu. Ey, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, das stimmt. Ne?
Die Zeiten sind so schräg irgendwie. Mm. Und da finde ich es umso wichtiger, dass man sich mal in sein altes Auto setzen kann, schöne Runde drehen kann, ein bisschen abschalten, trifft Gleichgesinnte da an der Oldtimer-Tankstelle. Ist immer einer, der irgendwie einen Schnack halten will. Manchmal auch einen dummen Schnack, aber...
Ja, das.
Ey, guck mal hier, ich hätte die Motorhaube auf. Ich sage, wie viel ist der? Aber schätz mal, was ist da gelaufen? Hier so ein Mercedes 420 SE, so ein 126er, so ein runtergerockt. Ja. Und dann habe ich direkt gesagt, 500.000. Nee, nur 300.000. Ich sage, ja. Und brauchst du noch eine Stoßstange? Ich so, warum? Ja, er hat noch eine Stoßstange gekauft, aber wären die falschen. wie kann man sich falschen Stoßstangen kaufen? Vom Vor-Facelift, der hat einen Facelift gehabt. Und so ist immer schon ein bisschen schräg manchmal. Was ich schräg finde, ist ja diese Szene, also hat er alles seine Berechtigung, aber ich finde es halt echt schräg, wenn einer sich irgendwo hinstellt, ja, wo sich andere Oldtimer hinstellen, dann holt er erstmal so einen Pappaufsteller raus, wo alle Daten vom Auto stehen.
Ja.
Dann legt er noch vorne und hinten ein Zettelchen rein, was mit seinem Auto los ist. Mhm. Und dann macht er noch die Motorhaube auf und erklärt jedem, der es nicht wissen will, was Sache ist. Finde ich sehr schräg, ehrlich gesagt.
Ja, es ist halt, ich nenne das jetzt mal vorsichtig Vielfalt. Also du hast aber recht, es ist, man hat schon...
Vielfalt hat auch eine Merci-Packung.
Ja.
Oh, da gibt es diese leckeren jetzt, wo nur diese Nougat und die Nuss drin sind. Die gibt es jetzt aufgeteilt neuerdings. Aber gut, anderes Thema.
Nur Nougat und Nuss? Boah, Merci? Dann,
nee, pass mal auf, ich gehe mal
gibt's kurz hoch. Gibt es hier beim Rewe oben? Ne?
Ja, ich gehe mal kurz hoch. Du kannst mir hier allein weitermachen.
Ja, das könnte langweilig werden.
Ja.
Aber ja, also ich finde, das ist halt das Tolle tatsächlich an dem Ort, ist immer die Vielfalt, denn da kommen...
An Rewe?
Ja, aber... Ja, so viel zum Thema Oldtimer Tankstelle, Brandshof und Rewe, Vielfalt. Nee, aber es ist tatsächlich so, jeder kann da hinfahren, egal mit welchem Auto. Das ist halt, da kommen Amis hin, da kommen französische Klassiker hin, da kommen Youngtimer. Und diese Vielfalt finde ich halt sehr, sehr schön. Also da wird halt auch nicht irgendwie der eine so beäugt oder der andere so, sondern ja, der vielleicht die Stoßstangen verkauft, vielleicht nochmal ein bisschen anders und der die
Zettel. Scheiße, wenn man jedem Hallo sagen muss, komm ja nicht zum Essen.
Das ist auch blöd. Ja, meistens hat man immer von den Partys und das ist so wie Hochzeit, da hat man meistens selber am wenigsten von, ne?
Ja.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, ist so. Ja. Ist so.
In welchem Auto hast du denn? Ich gehe ja wenig unter Leute, ich feiere ja nicht.
In welchem Auto hast du denn geheiratet?
Ich habe nicht geheiratet.
Ach so. Also das ist ja schlecht.
Nee, das ist nur eine eheähnliche Lebensgemeinschaft.
Ja, dann spielt da ein Auto ja gar keine Rolle dabei, ne?
Da spielt Auto keine Rolle dabei, ne.
Okay. Ja, ich habe, ja gut, ich habe standesgemäß natürlich in dem G-Cabrio, ist meine Frau gefahren worden, ich durfte da nicht mit.
Porsche G-Cabrio, ne?
Nee, du sagst, ist immer geil, wenn er von G-Modell redet, dann meint er natürlich immer Porsche, wenn ich von G-Modell rede, dann rede ich immer von einem G-Modell Mercedes, wo ja heute alle sagen G-Klasse, das hieß ja früher G-Modell.
Richtig, weil das geht, oder warum? Warum jetzt eigentlich G-Modell? Wegen Gelände, ne?
Wegen Gelände. Und genau.
Ich habe mir gerade genau diese Woche auch so eins angeguckt, ein G-Modell, also eine G-Klasse, auch ein Cabriolet, aber hier so einen früheren, hier mit Zeltbau, wo der erstmal
eine halbe Stunde kleine Spiegel, ist, genau.
Ein 300 GE, guter Zustand, ja, schönes Auto. Die Preise sind so irre, ne? Also ich, keine, da tue ich mich schwer mit. Also ich, keine Ahnung, vielleicht kauft das auch jemand. Aber ich irgendwie so diese, jetzt auch so ein 500er, so ein kurzes Cabriolet, das ist doch Irrsinn, was da für Geld aufgerufen wird, oder?
Das ist so und gut, ich habe ja glücklicherweise so ein Auto, muss aber auch gestehen, dass das wirklich komisch ist. Also sie sind einerseits sehr teuer und sie sind total nutzlos. Also das fährt sich eigentlich bei keiner Geschwindigkeit wirklich gut. Das Einzige, was man damit wirklich gut machen kann, ist flanieren offen. Das muss man gestehen. Dafür
fährt
ist
sich nicht gebaut. Wirklich gut. Ist so laut wie ein Mercedes Sprinter.
Ist unheimlich laut. Ist also sowohl offen als auch geschlossen. Ist bei 100 in dem Auto Feierabend mit Telefonieren und Unterhalten. Und je schneller man fährt, das Auto fährt 190, desto mehr flattert das Verdeck. Das ist der Konstruktion einfach auch geschuldet, aber, und das wissen die meisten eben auch nicht, ich meine, die haben eben auch die letzten 20 Jahre der Bauzeit oder fast von 97 bis 2014 ein elektrisches Verdeck gehabt. Das kann man sich, wenn man das Auto von der Seite sieht, eigentlich gar nicht vorstellen, weil die Verdeckkonstruktion, naja, also völlig useless, aber teuer, weil selten und begehrt. Und deshalb auch das Auto, was du dir angeguckt hast, war bestimmt auch nicht billig.
Nee. Nee, das war nicht billig, aber das ist so eine, der war so hoch, ne? Der hatte so ein bisschen höhere Reifen drauf, so ein irgendwie BF
Goodrich. Musstest du Luft ablassen, damit du hier reinkommst?
Ja, mein Tor, da ist ein neuer Motor drin, neuer Antrieb seit letztem Jahr. Seitdem fährt das nur noch auf 2 Meter hoch. Und dann ich so, ja, passt rein. Oh nee, passt nicht. Und dann musst du erstmal den Antrieb, kannst du oben mit der Kurbel aushängen, weiter hochdrehen. Dann
hast
du 2,12.
Ja, oh, das wusstest du?
Ja, natürlich.
Ja,
bin ich erstmal auf 2,12 hochgejubelt und dann fuhr der hier rein. Dann passt der so in den Unterzügen hier gerade so durch. Ja. Ach, ich weiß nicht, das sind so Autos, ich finde es faszinierend, was technisch machbar war. Also jetzt mal, die Technik ist schon, diese Geländetechnik, der hat schon Wahnsinn. Aber mich fasziniert das nicht so. Keine Ahnung, das ist so, auch überhaupt diese Geländewagen, das sagen viele, ja, also ich bin ja auch kein SUV-Fahrer, auch im modernen Leben nicht. Mhm. Finde ich, muss auch nicht sein. Ich stehe lieber auf eine schöne Limousine, aber das ist alles Geschmackssache.
Wenn dann, genauso, Lada Niva. Hm? Wenn dann Lada Niva, Fünftürer.
Ja, richtig, oder Suzuki Samurai. Lada Niva, Fünftürer, Alter, was eine hässliche Kröte. Na, egal. Die Frage ist halt, warum sollte auch so ein Oldtimer-Geländewagen, ich tue mich da auch so schwer mit dem Thema.
Ja, ich.
Ist irgendwie so, ich weiß nicht. Manche sehen ja cool, also was sehr cool aussieht, ist so ein Jeep Wagoneer, schön, ja, mit Holzfolie an der Seite, karierten Sitzen, das ist schon geil. Aber fahren, das fährt sich auch alles irgendwie komisch, finde ich.
Ja, ich muss gestehen, ich habe mein G-Modell beispielsweise auch noch nie artgerecht bewegt. Also normalerweise müsste man damit ja mal auf so einen Geländewagenplatz fahren und sich das eben auch ein bisschen zeigen lassen. Und das macht mit Sicherheit auch eine Menge Spaß. Aber irgendwie habe ich dann auch Angst, dass irgendwie danach irgendwas entweder kaputt oder zerkratzt ist.
Dreck.
Und es ist irgendwie tatsächlich so, man fährt halt mit einer Menge Technik durch die Gegend, die man überhaupt nicht braucht, weil auf der Straße hat die keinerlei Vorteil, nur Nachteil. Und von daher hast du recht. Es ist alles schwer. Ja, ich glaube trotzdem, das ist wahrscheinlich für historische Geländewagen, und fangen wir mal bei einem Willys an, da gibt es ja durchaus viel Markt für, ne?
Ja, gibt es garantiert. Auch hier, die Preise sind ja explodiert. G-Modell, klar, aber auch hier Range Rover, ne? Erste Serie, sowas.
Ja, ne? So. Mit V8.
Wahnsinn, ne? Leichtmodell V8.
Ja.
Können wir nicht selbst entwickeln, kaufen mal kurz bei Buick, ne? So. Das Thema.
Ja. Besondere Autos, aber da hast du recht, da gibt es viel Markt für. Und,
jetzt haben wir irgendwie ein bisschen so den Faden verloren. Keine Ahnung, worum ging es heute?
Worum ging es heute? Es gibt ja kein spezielles Thema, ne?
Ach so, ich dachte, wir hätten uns heute mal ein Thema gesetzt.
Hast du noch eins?
Nee, komm, lass uns noch mal eine Karte
ziehen. Ja, ich sehe noch mal eine Karte. Wir haben so eine scheiß Karte gehabt, da müssen wir was Vernünftiges jetzt.
Jetzt kommt's.
Komm, jetzt aber bitte. Bitte. sag mal, hast du hier eigentlich einen Ofen? Meinst du, die Karten brennen?
Die brennen garantiert.
Also, ich mach's kurz. Es ist etwas aus der Gruppe, die du vorhin vorgelesen hast. Es ist nämlich ein Japaner wieder.
Ja.
Wobei das eigentlich ein ganz cooles Modell ist. Ich glaube, den würdest du dir hier auch reinstellen. Ist ein Honda Prelude.
Geil.
Und zwar Prelude erster Serie.
Genau so habe ich einen verkauft. In der Farbkombi.
Ist das rot?
Rot Metallic. Mhm. Und das Geile an dem Prelude ist, der Honda Prelude erste Serie, der hat zum Beispiel serienmäßig ein großes Glasschiebedach.
Der heißt ja gar nicht Prelude.
Nee, Prelude. Ist ja wirklich ein Vollausstatter gewesen in der Zeit. Der ist auf Markt um 79, 80. 80 PS, relativ flottes Auto. Was steht denn hier? Hier steht 80 PS tatsächlich, ja, ist richtig. Der hat ein riesengroßes elektrisches Glasdach gehabt. Und dann hat der
Glasdach schon?
Glasdach, elektrisch.
Okay, cool.
Und dann so Velursitze. Und dann hat er ein super cooles Radio. Und zwar ist das Radio im Armaturenbrett integriert.
Integriert mit quasi, ne?
Nee, du hast an der Seite so zum Drehen, er dreht, ist wunderschön gemacht. Und dann hat er wunderschön gemacht auch die Armaturen. Da ist ein Drehzahlmesser im Tacho drin, wie ein Chronograph.
War cool.
Ey, Alter, das ist ein ganz geiles Auto. Und ich hatte den, auch ganz lustige Geschichte, die Frau, die mir den gebracht hat zu verkaufen, kam mit dem aus Stuttgart und hat gesagt, Herr Selter, das müssen Sie für mich verkaufen, das Auto. Und die hat mal bei mir ein Honda S800 Coupé gekauft.
Oh, wie schön.
Und dieses S800 Coupé hatte das Problem, dass manchmal der Magnetschalter vom Anlasser hing. Das habe ich ihr gesagt. Boah, und dann hat sie es gekauft.
Hast du den kleinen Hammer dazu gegeben?
Nee, pass auf, ist total krass. Denn da kommt diese Mitte 40 so in dem Alter. Dann sagt sie, ja, sie fährt den nach Stuttgart. Ich sage, ja, Hänger? Nee, auf Achse. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie mir 3 Tage später eine Mail geschrieben, ja, sie wäre super angekommen. Sie hätte nur zweimal nach einer Pause, hätte sie kurz mit dem Hämmerchen auf den Anlasser gehauen, dann wäre sie weitergefahren. Ey, wie geil ist die Frau. Und die, den S800 hat sie bis heute, ein roter S800 war das, mit so Ronalfelgen, so im Alpina-Style. Und den Prelude, der war dann übrig, weil der einfach nicht mehr genutzt wurde. Und war eine deutsche Erstauslieferung, 50.000 Kilometer gelaufen im Neuzustand.
Oh, stark.
Und genauso stark wie der auf der Karte, rotmetallig.
Stark.
Das ist ein sehr, sehr, sehr heller Stoff innen drin, ein bisschen empfindlich, aber das war alles top. Das Auto hat so viel geile Detaillösungen, auch die Antenne zum Beispiel, die hinten an der Seite rauskommt, die kommt aus der A-Säule
raus. Aus der A-Säule,
so integriert. Also cool. Ganz viele Details und Das ist eine geile Kategorie gewesen, ne? Kleines sportliches Coupé, erschwinglich noch. Das gibt es ja heute alles gar nicht.
Das finde ich halt auch. Also das waren halt so kleinere, luxuriöse Autos, die besonders waren. Ich weiß gar nicht, für welchen Markt die hauptsächlich produziert waren, weil ich glaube, für den europäischen eigentlich nicht. Auf mich wirken die optisch immer ein bisschen amerikanisch.
Nee, sind die gar nicht so. Das sind die vielleicht ein bisschen zu kompakt gewesen. Ich glaube schon für den Euromarkt doch auch.
Ja, ja.
Und halt für den japanischen, asiatischen Markt natürlich. Ne?
Ja.
Aber geile, also aus der Sicht hier war der Konkurrent ein Scirocco oder ein Manta oder ein Capri. Das ist ein spartanischer Scheiß dagegen gewesen.
Stimmt, die waren deutlich einfacher an sich. Ne?
Überhaupt Honda, ich bin ja ein großer Honda-Fan aus der Zeit. Honda war in den 80er, 90er Jahren so weit vorne in Ingenieursfirma.
Finde ich auch.
Ingenieursfirma, Wahnsinnsmotoren. Unglaubliche Qualität, die die Autos haben. Auch dieser Prelude. Ich meine, guck mal, 1980, das Ding ist 40 Jahre alt. Der stand hier in einem Zustand, wo du sagst, die Materialgüte ist schon hoch gewesen. Also da,
puh. Absolut.
Alle Achtung.
Absolut, ja. Leider waren...
Also ich bin froh, dass die Karte gezogen hat. Das konnte ich jetzt schön was zu erzählen.
So, ja, siehst du, ich hätte zu dem Modell jetzt nicht so viel sagen können.
Witzig, das ist genau in der Farbe noch hier verkauft habe. Ne? Das war letztes Jahr, 2019 war das.
Ja, ah, cool. Ja, cool. Also Honda übrigens, ich ganz persönlich, habe ich auch einen sehr guten Draht zu, weil die einfach sehr, sehr hochwertige Autos, das, was du eben gesagt hast, in den 90ern gebaut haben, die, ich kann das immer gar nicht so beschreiben, die waren ja immer so ein bisschen in zweiter Reihe, aber die waren in nichts schlecht und waren total, was ja die Japaner auch in den 90ern ausgezeichnet, die waren total zuverlässig und
Honda,
technisch.
Honda kommt ja aus dem Mega, wissen viele gar nicht, Honda hat in 60er Jahren Formel 1 Motor gebaut.
Mhm.
Also das ist ein so hohes Ingenieursniveau und so, jetzt ziehe ich eine Karte.
Du ziehst meinen?
Ja, mal. Vielleicht kannst du was dazu erzählen. Ja.
Oh, ich glaube, da kann jeder was zu erzählen.
Ja.
Ich glaube, den hat jeder schon gesehen, ohne zu wissen, ob es wirklich ein echter ist.
Genau, meistens ist da ein Granada-Motor drin. Ne?
Ja.
Strom hieß der.
H, ne? Also bei dem Auto fängt das ja schon dabei an, dass man wissen muss, wie man ihn ausspricht.
Ja.
Ja? Schon alleine Lamborghini sprechen ja die meisten nicht richtig aus, weil sie sagen Lamborghini.
Ja, aber man sagt doch auch nicht. Genau,
man sagt ja auch nicht Bugatti.
Oder Camangia, sagen auch viele.
Das sagen auch viele, Camangia.
Camangia. Spaghetti?
Genau, ja, sagt man ja auch nicht.
Also, nee, ne? Spaghetti. Ja, Lamborghini.
Ja,
Guten Tag. Lamborghini, guten Tag. Hier auf dem Bild in dieser Last Anniversary Version mit diesen komischen Spoilern.
Hat er Flügel schon?
So. Ja,
genau, diese Flügel.
Finde ich relativ hässlich. In der ersten Version, klar, das ist der stärkste gewesen, in der letzte. Am coolsten ist ein ganz früher LP400.
Ja.
Periskopio mit diesem.
Ja.
So, ne, also
und dann am besten noch in so einer wirklich seltenen Farbe. Weil
so einem schönen hellen Gelb oder so.
Ja, oder grün.
Ja, geiles Auto.
Ja.
Die hatten ja dann an der Seite oben der Lufteinlass. Bei den ganz frühen war ja noch flach. Und haben sie aber doch thermische Probleme gekriegt. Dann haben sie dieses Rohr da dran gebaut.
Genau, ne? was ja dann auch viele, viele Modelle danach auch hatten. Ne?
Ja, ist schon ein geiles Auto. Entworfen von wem? Von?
Ich hätte jetzt gesagt Giugiaro, aber nee, ich glaube, das ist falsch.
Ist ja eine Bertone-Karosserie,
mehr oder weniger.
Ach klar.
Gandini hat den entworfen. Gestern noch über Bertone, ja.
Nee, ist keine Bertone-Karosserie. Also Gandini hat ihn entworfen, aber Gandini war auch Designer bei Bertone.
Genau,
so rum ist.
Genau, ja,
gut. Tolles Auto.
Traumauto von ganz, ganz vielen. Ich glaube, das Auto hat bei 80% aller Männer hat das im Kinderzimmer gehangen in den
80ern. Ja, ich wüsste aber auch gar nicht, wie ich mit meinem Körper da rein rauskomme. Ist, glaube ich, wenn da die Tür hochgeht, alles ein bisschen beengt und so.
Hitze
ist sicher auch ein Thema bei der Windschutzscheibe. Ne?
Also ich muss gestehen, dass, glaube ich, so ein Auto, wenn man so ein Auto jetzt hat und man weiß, was der für einen Wert hat, das Fahren und das Fahrgefühl wahrscheinlich eher eine Enttäuschung ist. Weil das ist ja das Schlimme, viele Autos können heute das, was der damals konnte. Und damals war das Auto aber mega High-End und war das schnellste und begehrenswerteste Supercar, was es damals gab. Also heute würde man fast sagen Hypercar. Ne? Ich habe aber auch, muss ich gestehen, ich habe noch nie in einem gesessen. Ich habe ein paar gesehen, aber meistens sind die ja mittlerweile auch irgendwo abgekordelt, wenn die irgendwo auf einer Messe stehen. Und in freier Wildbahn ernsthaft fahren, also ich glaube, ich habe mal einen gesehen, das ist aber auch schon viele Jahre her hier in Hamburg. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr selten.
Ja, es gibt hier einen, der ist auch mal hier diese Hamburg-Rallye mitgefahren, gibt es so einen Weißen aus Lüneburg, glaube ich. Das ist so eine, was ist das, ein LP, ist das, glaube ich, ein 5000S oder so, ne? Auch schon mit Flügel
ja.
Und mit diesen Fägen, mit diesen
ja, 5 großen Löchern drin. Fägen, genau, ja, genau. Genau, ja, gut, das ist natürlich ein mega, mega Auto. Also, so ein Auto hast du wahrscheinlich hier auch noch nie gehabt, ne?
Nee, so ein Auto habe ich hier noch nicht gehabt. Ich habe hier ein paar Ferraris gehabt, aber auch mehr homöopathisch, also ist ganz selten.
Ja, bei einem Lamborghini ist ja wirklich auch das Problem, dass die Technik sehr wartungsintensiv ist und wenn so ein Auto, wenn man an dem Auto alles macht und man bewegt ihn 4 Jahre nicht, darf man ihn eigentlich schon nicht mehr starten.
Nee. Ich fand immer geil, den 18, den Uraco fand ich immer hübsch.
Ja, mega.
Alles mega. Auch. Die waren auch mal einigermaßen erschwinglich, die Zeiten sind auch vorbei.
Ja, die standen auch, und das, als ich das erste Mal in Amerika war, 2004, 2005, da standen da relativ, also in Anführungsstrichen, relativ viele in der Gegend rum, weil natürlich keiner konnte die Dinger vernünftig reparieren. Sie hatten nicht den Wert, dass es sich gelohnt hat. Und dann haben sie irgendwann ja gerade so Ende, also 2010, 2011, als es nach der Weltwirtschaftskrise wieder losging, da wurden diese Autos ja dann plötzlich begehrt, richtig teuer. Und dann hat es auch gelohnt, die wieder in einen Zustand zu versetzen, um sie dann entsprechend
auch zu verkaufen. Tja, aber leider war schon ein Chevy V8 Motor drin, ne? Eingebaut.
Das kannst du haben, ja. Ja, bei den Autos, ich habe beispielsweise in Spanien, auch was den Lamborghini Countach angeht, aber auch hier Nachfolger, Diablo, wenn man das so sagen kann, kann man ja sagen, ne? Die Dinger wurden ja zuhauf umgebaut nachher mit Biturbos und um den komplett Leistung zu entlocken, aber sind natürlich dann auch nicht mehr original. Und ich weiß es nicht, ob die wirklich auch nach heutiger Maßgabe, auch wenn die ein Biturbo drin haben, ob die gut fahren, weiß ich nicht. Aber was ist gut fahren, ne? Ja. Wahrscheinlich fährt halt ein modernes Auto einfach besser. So ein Diablo ist ja irgendwo so dazwischen.
Ist auch schon ein altes Auto eigentlich aus heutiger Sicht, ne?
Ja.
Kratzt schon in 30 Jahren. Ein Kunde von mir hat einen Jalpa. Das war die letzte.
Ja, Jalpa ist auch.
Jalpa S, das war die letzte Version vom Uraco und dann als Targa sozusagen offen.
Ja, ich muss. In welchem ganz guten Film fährt denn auch jemand einen Jalpa? Nee, es gibt eine coole Miami Vice Folge, in der auch ein Jalpa mitspielt. Ja. Und Jalpa ist, finde ich, auch mit eine der coolsten Formen. Also das ist ein, und ich glaube, der ist auch nicht so, wie soll ich das sagen? Ich glaube nicht so kompliziert wie die Countach und die Diablos, oder?
Nee, ich glaube, der ist mal technisch nicht, nein.
Genau.
Aber ja, was machst du, wenn du irgendwie mal ein Teil brauchst? Da ist es, glaube ich, schwierig, ne? Auch so Karosserie, Anbauteile, Felgen. Ich weiß gar nicht, wie ich anrufen soll.
Nee, wahrscheinlich musst
den
du.
Den deutschen halt Lamborghini Club, keine Ahnung, ja. Ich weiß es nicht.
Ja. Ja. Auf jeden Fall ist es ein heißes Auto. Ja, mit so einem heißen Auto kann man auch so einen Podcast, finde ich, gut schließen, denn da kann jeder ins Traumland gehen jetzt.
Heißes Auto, heiß hat Frank, wenn er jetzt nach Hause fährt. Draußen ist 30 Grad. Aber ich habe vorhin, er kam hier heute mit seinem Mustang an, er hat in seinem Mustang irgendwie so einen gestörten Motor drin und ganz ernsthaft, in dem Auto waren 70 Grad, glaube ich, als wenn ich so Pizzaofen aufmache. Das unglaublich.
Das ist tatsächlich immer,
also,
immer enorm.
Also, Frank fährt im heißen Auto nach Hause und ihr könnt einen kühlen Kopf bewahren und schaltet wieder ein. Hier geht es garantiert weiter.
Freut euch auf die nächste Folge.
Genau.
Also, bis dahin, macht's gut.
Tschüssikowski.
Tschüss. So, und damit die GEMA-Lizenz sich auch gelohnt hat, entlasse ich euch heute mal mit einem besonderen Lied in den Sommer. Vamos a la playa, so hört es sich also an, wenn Italiener Spanisch singen. Also, habt einen schönen Tag, genießt die Sonne.